Also ich möchte reden von der Möglichkeit, die Welt zu verändern. 68 war ich eben 6 Jahre ungefähr alt und in den 80er Jahren, konkret so von 86 bis 94, 95 war ich bei den Autonomen aktiv. Und was mich an den 68ern bewegt, das ist das, was es denen so ungefähr gegangen sein muss, wie uns bei den Autonomen auch. Dass wir nämlich tatsächlich dachten, mit unseren politischen Aktivitäten könnten wir die Welt verändern, die Welt verbessern, den Umsturz in Kürze herbeiführen. Es wäre eine Sache noch von 2, 3 Jahren. Und jetzt ist die Frage, wie ich sowas von heute aus überhaupt kommunizieren kann. Also im Anschluss an den BOKO-Vortrag heute Mittag hat es ja geheißen, heute gibt es zum Beispiel keine großen Geschichten mehr. Also so wird es ja heutzutage postmodern ausgedrückt. Es gibt heute keine großen Geschichten mehr. Und das hätte ich so jetzt damals natürlich niemals ausgedrückt. Und zweitens kann man das auch in Frage stellen. Vielleicht kann ich das so deutlich machen. Also wenn ich jetzt heute hier sitze und aktiv bin und einen Vortrag halte, dann mache ich das fürs Geld. Ja? Und ich gehe jetzt auch sicher davon aus, wenn ich den Vortrag halte, dann bekomme ich dafür irgendwann Geld und deswegen mache ich den Vortrag genauso, wie wir damals politisch aktiv waren und dann dachten wir, mit Sicherheit wird die Folge daraus sein, dass in Kürze sich da etwas zum Positiven wendet. Jetzt kann man dann fragen, ist es dann nur eine kleine Geschichte, die es heute noch gibt? Also wenn ich jetzt hier sitze und aktiv bin und einen Vortrag halte, fürs Geld ist das bloß eine kleine Geschichte, aber mit allem, was da dran hängt, ist das ja sehr wohl eine große Geschichte. Also gibt es dann sehr wohl heute auch noch große Geschichten. Oder andersrum, wir wären natürlich damals nicht rumgelaufen und hätten gesagt, wir haben eine große Geschichte und deswegen legen wir uns mit der Polizei an und gehen in Wackersdorf gegen die Wiederaufbereitungsanlage vor und kämpfen für Freiräume und für selbstbestimmtes Leben und begeben uns persönlich in Gefahr, weil wir haben eine Geschichte. Also darum ging es halt eben nicht. Die Rede, die postmoderne Rede von der großen Erzählung, so heißt es, die große Erzählung, die es damals gab, läuft ja darauf hinaus, dass das wohl irgendwie ein irrealer Traum gewesen sein soll oder utopisch, also ohne Ort, vollkommen unrealistisch oder sowas. Aber dann frage ich mich trotzdem, was da dann die große Erzählung ist oder ob es da dann auch eine kleine gab, also ob dann die große Erzählung die war, wo die große Mehrheit auf der Welt damals nachgerannt ist oder nachgehängt ist und ob die wenigen Privilegierten, die von schlechten Bestehenden profitiert haben und heute auch weiter profitieren, die dann einen Albtraum gehabt haben. Also die Mehrheit hat die große Erzählung gehabt und sozusagen einen Traum und die Minderheit, die von den Privilegien profitiert, hat dann wohl eine kleine Erzählung oder einen Albtraum oder wie auch immer. Na, jedenfalls, es ist schwierig von heute aus zu vermitteln, wie das damals war, politisch aktiv zu sein und konkret zu erwarten, es würde sich in den nächsten 2, 3 Jahren tatsächlich radikal etwas ändern. Also der Umsturz würde bevorstehen, sei es jetzt in Form einer Revolution weltweit oder auch, dass alles in sich zusammenfällt. Der Umsturz der schlechten Verhältnisse würde unmittelbar bevorstehen und wir müssten dafür was tun und wir müssten wir würden dafür aktiv sein. Also den Umsturz weltweit zu bewirken. Die verschiedenen Leute haben sicher verschiedene Vorstellungen damit verbunden. Das war sicher 68 so und das war sicher bei uns bei den Autonomen in den 90er Jahren so. Aber es gab schon einige gemeinsame Punkte. Also zum Beispiel das Elend weltweit zu beseitigen. Also dass keine Kinder mehr verhungern oder sowas. Also das war ja schon auf jeden Fall, das hat sich durch alle Gruppierungen gezogen, dass es darauf rauslaufen soll. Jetzt kann man sich fragen, warum lässt sich das heute kaum noch kommunizieren? Zumal das mit dem Elend beseitigen ja jetzt nicht irgendwie das einzige Ziel gewesen wäre, sondern das, im Grunde genommen ist das ja nicht mehr als eine Vorbedingung. Also dieses Denkmodell gibt es ja schon lange. Erst kommt das Fressen und dann die Moral und das Elend auf der Welt für alle Menschen zu beseitigen, ist ja eigentlich im Grund erst einmal nicht mehr als eine Vorbedingung. Und wir wollten jetzt durchaus noch mehr. Oder andersrum gesagt, die Verelendungstheorie ist ja keine. Also die Verelendungstheorie geht ja ungefähr so, wenn es den Leuten urdreckig geht, dann gehen sie irgendwann schon auf die Barrikaden. Also alle Erfahrungen zeigen, dass das so nicht stimmt. Also wenn es den Leuten wirklich dreckig geht, haben sie nicht die Ressourcen, auf die Barrikaden zu gehen. Die Verelendungstheorie ist keine. Und insofern, wenn man tatsächlich will, dass das materielle Elend auf der Erde beseitigt wird oder beendet wird, dann will man auch, dass die Leute erstmal anfangen, sich überhaupt genauer mit den Verhältnissen auf der Welt beschäftigen zu können. Man will, dass die Leute die Möglichkeit überhaupt kriegen, ganz klassisch im Sinn von der Aufklärung mündige Menschen zu werden. Das Elend zu beseitigen ist dafür nur erstmal die Vorbedingung. Und dass es eine Dialektik der Aufklärung auch gibt und eine Kehrseite der Aufklärung, heißt ja nicht, dass die Aufklärung schlecht ist. Das wird ja heutzutage dann immer so kurz geschlossen. Mit der Aufklärung ist es so, wie mit allen halbwegs komplizierten Sachen, die nicht völlig monokausal sind und eben ein bisschen kompliziert, dass sie ja Dialektik in sich trägt. Die Aufklärung, die bürgerliche Aufklärung, die Werte der Französischen Revolution sind auch und heute auch ein unhintergehbarer globaler Mindeststandard in einer Hinsicht. Also dahinter kann, denke ich, niemand mehr zurück. Stichwort Globalisierung. Wenn jetzt irgendein kleines Amazonasvölkchen sich seine Werte bewahren will, dann sollte trotzdem, denke ich, und da bin ich jetzt ganz klassisch aufklärerisch unterwegs, plus ein bisschen Marx natürlich, dann sollten die jungen Leute in diesen Amazonasvölkchen trotzdem einen Internetanschluss zur Verfügung haben und vergleichen können und sich dann entscheiden können, gehen sie wie Millionen andere in die Metropolen, versuchen dort in der kapitalistischen Welt ihr Glück zu machen, oder entscheiden sie sich, gemäß der Traditionen zu leben, von mir aus. Aber das wird dann auch besser funktionieren, wenn sie dann sozusagen den Feind auch kennen oder das große globale kapitalistische System. In dem Sinn denke ich, dass die bürgerliche Aufklärung auch global ein unhintergehbarer Mindeststandard ist. Was man dann daraus ableitet, ist ja nochmal was anderes. Oder auch wenn das jetzt jemand anders sieht oder anders sehen sollte, in der Aufklärung ist Kritik und sind Kritiken ja durchaus sehr erwünscht. Die Aufklärung beinhaltet es ja in sich, dass sie alle ihre Bestandteile auch ständig hinterfragt und auch radikal kritisiert. Und radikal ist auch so ein Wort, was heute unverdienterweise meiner Meinung nach so einen schlechten Ruf hat, kommt ja bekanntlich von Radix der Wurzel. Und etwas radikal hinterfragen oder kritisieren kann von daher eigentlich ja nicht schlecht sein. Und wenn man dann eben diese Geistesbewegung der Aufklärung seit der Französischen Revolution radikal hinterfragt, dann wird man auch auf die idealistischen Bestandteile kommen von Kant oder von Hegel. Und dann wird man Materialist. Und der Materialismus hat ebenfalls von euch betrachtet so einen unverdient schlechten Ruf. Ich könnte es vielleicht so sagen, wir haben den Materialismus damals durchaus auch so verstanden, dass der Keim des Besseren in uns schon zum Tragen kommen soll und in unseren Handlungen, in unseren Verhältnissen untereinander, Beziehungen untereinander schon zum Tragen kommen und sich materialisieren soll. Also so kann ich einen Materialismus ja durchaus auch verstehen. Und überhaupt, was jetzt diese Möglichkeit angeht, die Welt zu verändern. Warum ist es heute so schlecht kommunizierbar oder wird sofort mit utopisch, unrealistisch und belegt? Was wollten wir groß, was jetzt über die reinen Vorbedingungen, dass der Mensch ein mündiger Mensch werden kann, hinausgeht? Also wir wollten schon einiges und ein paar Sachen werde ich jetzt dann schon noch genauer ausführen. Aber im Endeffekt war es nicht viel mehr als das, was sich durchaus auch heute kommunizieren lässt, dass wir den eigenen und den anderen und allen Kindern auf der Welt einfach, sagen wir mal, menschenwürdige Bedingungen schaffen wollten.
Darf man zwischenfragen? Weil du hast gesagt, ihr wolltet das Elend in der Welt beseitigen, das ist auch schon so ein hübsches, die Formulierung allein ist schon ein bisschen altertümlich für mich, weil das irgendwie so. Jetzt frage ich mich, wie wolltet ihr das machen? Habt ihr da Pläne gehabt? Weiß nicht, wir kamen in den Reich?
Ich komme schon noch dazu. Denke ich jetzt. Ja. Noch einmal zu dem Gefühl, wie das ist, dass man auch tatsächlich was erreichen kann. Und ich denke eben nicht, dass das jetzt, wie du vorhin gesagt hast, mit einfacher Alterserscheinung ist, dass man sich das halt dann irgendwann nimmer vorstellen kann. Die zwei wesentlichen Bestandteile jetzt bei den Autonomen und in gewisser Gewichtung sicher auch 68 waren alternative Lebensformen ausprobieren und war Militanz. Militanz gegen den Staat und gegen das Kapital und gegen den Staat, weil er eben die Privilegien im Kapitalismus sicherstellt und das Gefühl, dass da was gehen würde, kam daher, weil beides ansteckend wirkte. Oder wir hatten den Eindruck, es verbreitet sich. Also ich kam zu den Autonomen konkret bei den Kämpfen gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Baggersdorf. Und wir fuhren dorthin und haben, sagen wir mal, ganz normal demonstriert. Und die Strategie, das lässt sich heute auch noch gut kommunizieren, daran hat sich auch nicht viel geändert, was jetzt zum Beispiel die heutigen Proteste gegen Atomanlagen in Deutschland angeht. die Strategie war erstmal bloß, oder eigentlich war das dann eine Taktik, den Preis, den politischen Preis hochzutreiben. Also, dass da so viel Randale sein sollte und unkalkulierbares, dass es für die Herrschenden nicht profitabel wäre. Und tatsächlich haben wir das eine Ding da, 100 Kilometer nördlich von Nürnberg, ja verhindert. Und sie haben sich halt dann dazu entschieden, in Frankreich und in England für ganz Europa zwei Wiederaufbereitungsanlagen zu betreiben. Ich will schon zu den Punkten mit einerseits den alternativen Lebensformen und andererseits zur Militanz noch ein bisschen genauer kommen. Aber um kurz den Theorieteil noch abzuschließen. Mit dem Materialismus verhält es sich also so, dass wir den eigenen Kindern und den fremden Kindern und allen Kindern auf der Welt menschenwürdige Bedingungen liefern wollten. Was sich, denke ich, jetzt heute auch noch kommunizieren lässt. Insofern, dass es ja in jedem Tierfilm vorkommt, dass jede Gattung irgendwie eigentlich dafür zuständig ist, den Kindern, also für Nachwuchs zu sorgen und so weiter. Also insofern, dass das ja sowieso eh auch biologisch, genetisch höchstwahrscheinlich irgendwie verankert ist. Aber der Mensch ist ja nicht bloß ein Tier, ist auch ein Tier, aber ist nicht bloß ein Tier, sondern hat dazu Bewusstsein. Und die Suche nach den Ursachen und auch nach den Wegen, um aus der Misere rauszukommen, den Idealismus an der Aufklärung zu kritisieren, heißt zum Beispiel auch Kapitallesekreise zu besuchen. Kapitallesekreise zu veranstalten oder Marx zu lesen, halte ich heute immer noch eigentlich für das begriffliche Mindestinventarium, um auch nur halbwegs oder um ungefähr genau halbwegs zu kapieren, was die Menschheit umtreibt oder wie die Menschheit getrieben wird von Waren- und Marktgesetzen und sich von der Ware regieren lässt, anstatt ihre Belange selbst in die Hand zu nehmen. Und unser Versuch, und ich denke, das war jetzt 68 auch nicht anders, war eben in diesen zwei Bereichen mikropolitisch, also was die persönlichen Verhältnisse angeht, das, was die alternativen Lebensformen und dieses angeht, und makropolitisch, das heißt die großen politischen Strukturen auch praktisch in Frage zu stellen, vorzugehen und dadurch ansteckend zu wirken. Und ob dann letztendlich die Revolution oder der Umsturz so ausgesehen, so ganz klassisch ausgesehen hätte, dass jetzt sämtliche Polizeiwachen von den Mengen eingenommen werden und die Rundfunkstationen und bla bla bla, oder ob das jetzt so ausgesehen hätte, dass alle Leute sagen, na, mit uns nimmer, wir bleiben jetzt einfach daheim oder wir machen uns einen faulen Lenz. Ja, das wäre jetzt sekundär gewesen. Da waren wir ganz undogmatisch. Ich für meinen Teil habe auch recht bald festgestellt, Revolution, also richtiger militanter Umsturz, bewaffneter Umsturz, hat eigentlich immer nur funktioniert, wenn relevante Kreise der Regierungstruppen übergelaufen sind oder sich geweigert haben, auf die Brüder zu schießen oder so. Das heißt, die revolutionäre Situation, die wir damals gesehen haben, hat also bedeutet, wir tun nicht bloß für die eigenen Kinder, für die fremden Kinder, sondern auch für uns. Ja? Und es kommt innerhalb der allernächsten Zeit auch für uns was dabei raus. Und das ist eben schwierig zu kommunizieren heute. Aber ich will es trotzdem noch ein bisschen versuchen. Man versucht also, das Bestehende zu analysieren und man versucht, das Bestehende zu kritisieren. Und das schlechte Bestehende, eben weil es dann radikal auch kritisiert wird, beinhaltet dann auch eine Kritik seiner selbst. Eine Kritik, die Privatsphäre kommt da ins Spiel. Und der ganz wichtige Spruch bei uns, und das hatten wir ja letztendlich auch von 68, das Private ist politisch, ist heute auch gar nicht mehr so leicht verständlich zu machen, was das heißt. Insofern, wenn die jungen Leute halt heute alles Private freiwillig abgeben, indem sie ihr ganzes Privates am Handy in der U-Bahn der Allgemeinheit vorplaudern, ja? Oder indem die staatliche Überwachung ungleich mehr worden ist als früher und es ein Privates so in dem Sinn schon fast nicht mehr gibt, wäre das Private heute schon fast wieder zu verteidigen. Wir haben es damals massiv angegriffen. Also, wir haben uns gegenseitig und auch selbst persönlich aufs Äußerste scharf kritisiert und hielten das für eine der zwei Vorbedingungen, also zum Beispiel zusammen mit der Militanz, zu der ich dann im zweiten Punkt komme, um diesen umfassenden Umsturz der schlechten Verhältnisse bewerkstelligen zu können. Wie hat es praktisch ausgesehen? Also bei uns hätte es ganz sicher keine privilegierten männlichen Arbeitsräume gegeben, wo über 24 Jahre lang niemand hinein darf. Ja? Also sowas hätte es garantiert nicht geben. Es war eher andersrum, wir haben eher andersrum über die Stränge geschlagen. Also wir haben die geheimsten Wünsche und Obsessionen auch der Leute kritisiert und hinterfragt und erzählen lassen, weil wir davon ausgegangen sind, dass die Geschichte der Holocaust zum Beispiel oder der Kolonialismus mit dem folgenden Rassismus oder auch das Patriarchat und Sexismus in jedem Einzelnen so viel Verheerungen anrichten, dass es ein Teil ist, dies zu hinterfragen und dies gemeinsam zu diskutieren. Und da kann man halt, das ist schwer zu sagen, wie weit soll man da gehen. Ja? Das kann man entweder machen oder nicht. Ja? Man kann, es sollte sicher eine bestimmte Intimsphäre noch geben und Privatsachen schließen schon in sich ein, dass andere Leute davon ausgeschlossen sind und das hätten wir nicht akzeptiert. Wir haben auf einen gewissen Grad an sozialer Kontrolle, also sprich gegenseitiger Überwachung, kann man schon fast sagen, bestanden und haben wirklich in der Absicht, den Verheerungen, die bisherige menschliche Früh- und Vorgeschichte, weil das war man noch nicht nach unserem eigenen Bild, in uns angerichtet hat, um diesen Verheerungen nachzuspüren, sie zu thematisieren und nach dem Motto Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, selbst dann dem neuen Menschen näher zu kommen, ganz platt gesagt. Diese Parole, das Private ist politisch, da muss es also ans Eingemachte gehen. Das liegt in der Natur der Sache. Man kann das jetzt im Nachhinein sicher unterschreiben, dass wir da oft und oft auch über die Stränge geschlagen sind. Da passieren dann Fehler. Da wird nicht nur, wenn jetzt Privatpolitik gemacht wird, also wenn jetzt irgendwie diese politischen Argumente vorgeschoben werden, um irgendwelche privaten Konflikte miteinander auszutragen, sondern es liegt in der Natur der Sache. Eine Geschichte war zum Beispiel, dass in unserer autonomen Gruppe hatten wir eine kleine Abschiedsfeier und einer von uns, der wollte das nächste halbe Jahr in Indien rumfahren, Urlaub machen und verreisen, was anderes kennenlernen. Und irgendwann im Laufe des Abends rutscht ihm doch glatt die verhängnisvolle Bemerkung raus, naja, vielleicht finde ich auch eine Frau dort, heirat und bleib dann dort oder bring sie mit nach Haus. Und dann wurde erst leicht ein bisschen nachgefragt und dann wurde schärfer nachgefragt und dann wurde noch schärfer nachgefragt. Und am Schluss ist es dann natürlich klar gewesen, wie kommt er denn jetzt da eigentlich drauf? Also tut er dann alle indischen Frauen exotisieren und hat er da irgendwelche schwarzäugigen Schönheiten im Kopf und wieso bildet er sich nicht ein, wenn er vom Gruppentreffen abends nach Hause geht, dass er da vielleicht jemand trifft. Also es wurde nicht nur an dem Abend stundenlang, sondern auch in der Woche noch diskutiert und es war wirklich hart und es war auch wirklich zu hart. Also es war auch wirklich zu hart. Aber dieses aufs Äußerste genau miteinander umgehen, darauf hin, dass wir auch selbst die in Kürze anstehende bessere Welt verkörpern wollten, hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass die Autonomen immer oder große Fraktionen der Autonomen, die das eben in der Hinsicht betrieben haben, extrem schwer vom Verfassungsschutz zu unterwandern waren. Also wir haben einfach immer genau nachgefragt, ja, und wir hatten dann wir hatten wirklich enge Verhältnisse zueinander, wussten viel voneinander, sind den Widersprüchen auf den Grund gegangen, ja. Und es war für die Leute, für diese Spitzel, für diese, die hatten schon mit Grund gegen uns gearbeitet. Wir wollten wirklich den Umsturz. Also von daher ist es klar, es ist ihr Job, uns auszuforschen, was haben die vor, was machen die und uns auch was einen Bocken in den Weg zu legen und so weiter. Aber bei uns reinzukommen, eigentlich keine Chance. Also wir haben dann genau nachgefragt, nach ihrer Geschichte, nach ihrer Situation, nach ihren Einstellungen. Und meistens sind die dann einfach weggeblieben, kurz bevor das jetzt sowas von aufgeflogen wäre, die Widersprüche. Also wir waren deswegen auch sehr schlecht zu unterwandern. Noch ein letzter Punkt zu dem Unterpunkt. Alternative Lebensformen ausprobieren. Es gab zwar viele, die jetzt die Familie auch ganz generell abgelehnt haben, als Stichwort Keimzelle des Staates, die ja dieselbe Hierarchie schon zwangsläufig in sich trägt und so weiter. Aber gleichzeitig haben auch viele von uns Familien gegründet und die waren dann aber doch auch an bestimmte emanzipatorische Mindeststandards gebunden, diese Familien. Also es muss so eine Autorität à la Das ist, weil ich das jetzt so sage, war sowieso nicht drin, das ist klar. Aber auch wie die Familie insgesamt hierarchisiert oder was es da für eine Hierarchie in der Familie gegeben hat, wurde natürlich diskutiert. Dann, ob es mit der Macht ist, es ja so eine Sache. Also, ich sage jetzt nochmal, die Familie, also die einen lehnten die Familie generell ab, weil sie bestimmte verhärtete Machtverhältnisse und Herrschaftsverhältnisse institutionalisiert und auch nur dafür da ist. Die anderen hatten dann möglicherweise, weil sie ein flexibleres Verständnis von Macht hatten, nachdem Macht nicht unbedingt immer das sein, und da neige ich auch mehr dazu, dass Macht nicht immer die Möglichkeit sein muss, Macht über andere auszuüben und etwas gegen den Willen von anderen durchzusetzen, sondern dass Macht ja auch etymologisch von etwas mögen, etwas vermögen, eine Möglichkeit haben kommt, sodass man dann unter Umständen so eine Familie auch als Macht in Form von verschiedenen Machtfeldern betrachten konnte, die sicher unterschiedlich sind, weil der Kinder andere Macht hat als zum Beispiel Erwachsene und Männer auch immer noch unterschiedliche Zugänge zu Ressourcen als Frauen und. Dass eben vielleicht eher auf ausgewogene Machtverhältnisse geachtet wurde. Also die einen lehnten die Macht in der Familie generell ab, die anderen versuchten sozusagen emanzipatorische Mindeststandards zu formulieren, nach denen eine Familie dann auch durchaus weiterhin möglich wäre. Und zum anderen wichtigen Punkt mit der Militanz. Also ich habe schon gesagt, wir verstanden den Staat als Garant der Privilegien für wenige gegen die vielen. Und insofern war es uns klar, auch wenn wir jetzt nur lockerflockig, peacemäßig vor uns hin diskutiert hätten, wir würden mit dem Staat zu tun kriegen. Also wir gingen davon aus, der Umsturz steht in Kürze bevor und wenn man sich die Geschichte anschaut, dann war das eigentlich in der Situation immer so, zum Beispiel Chile, wo ja der Sozialismus durch Wahlen an die Macht gekommen ist, gab es danach einen Faschismus, eine wirklich blutige Diktatur über Jahrzehnte. Und den deutschen Nationalsozialismus kann man bis zu einem gewissen Grad auch so interpretieren, auch wenn es da noch andere und sogar noch wichtigere Motivationen wie den Antisemitismus gab, aber es war uns klar, wir würden mit dem Staat konfrontiert werden. Und es ist jetzt keine Frage, ob man jetzt dann besonders gern militant kämpft oder nicht. Man würde mit dieser Gewalt so und so konfrontiert werden. Das war uns klar. Und ich persönlich war auch sogar immer relativ große Schisser und ich habe mich bestimmt nie vorgedrängt, um jetzt irgendwelche besonders tollen militärische Aktionen zu machen. Und das ist eben der Unterschied. Wir haben in den beiden Gruppen, in denen ich mich im Wesentlichen bewegt habe, waren wir sehr wohl in militärische Auseinandersetzungen verstrickt. Und in Wackersdorf 1986 großes Pfingstcamp über mehrere Tage hinweg. Ist schon lange geplant. Die Bauern stellen Flächen für die Zeltstadt zur Verfügung. Es sind im Vorfeld x Informationsveranstaltungen gelaufen und. Und dann geht kurz vorher, in Tschernobyl das Ding in die Luft. Ja. Und dann war plötzlich so eine Massenmilitanz. Also, und waren so viele Leute da und wir haben das Ding richtig niedergerannt. Es war auch so ein Gefühl, wie gesagt, für die Kinder, das kann man heute irgendwie noch kommunizieren, aber es war in dem Fall auch klar, wir sind auf der Seite der Allgemeinheit. Ja? Also wir tun für wirklich alle Leute was Gutes, wenn wir gegen dieses Ding da vorgehen. Ja? Und dann gab es halt ein viel größeres Camp, als es ursprünglich geplant war, und dann wirklich zwei Ameisenbrüten über die Felder zu dem Bauzaun hin, eine hin. Dann hat man da stundenlang gekämpft und wenn man müde war, dann ging man wieder zurück und die gingen ständig so, also, ja.
Was hast du gekämpft?
Den Bauzaun attackiert und niedergerissen, was dann die Polizisten verhindern wollten und dann die Polizisten verjagt. Und ja, mit Steinen. Die Polizei hat halt Hubschrauber eingesetzt, Wasserwerfer, Tränengas. Aber ich wollte eigentlich eher darauf raus, dass wir uns um solche Sachen eigentlich gar nicht gerissen haben. Es gab viele Beispiele, wo man sehr wohl auch ein Risiko eingegangen ist, zum Beispiel verletzt zu werden. Aber wo es das, wir haben immer versucht, das Risiko zu minimieren, und es gab viele Aktionen, die ziemlich gut waren, wo der schöne Satz von Peter Paul Zahl aus den Glücklichen von 68 immer wieder gesagt worden ist, der Rückzug ist das Wichtigste. Ein schönes Beispiel für Militanz, die aber dann gerade nicht so gewalttätig wird, waren zum Beispiel auch die Häuserkampftage in Hamburg um die besetzte Hafenstraße. Da war um Weihnachten und Silvester herum 1987, wenn mich nicht alles täuscht, sollten die besetzten Häuser in der Hafenstraße geräumt werden, und es gab einen Aufruf, dorthin zu fahren und die zu verteidigen. Und dann waren jetzt einerseits waren viele, viele Leute dort auf der Straße, die auch so militant und schwarz und in Leder und die nach was ausgesehen haben. Aber wichtiger und lustiger waren eigentlich die Aktionen, wie zum Beispiel, wie dann eine Pressekonferenz vorbereitet wurde. Bei dieser Pressekonferenz, die sah so aus: Die Pressevertreter wurden eingeladen, sie dürften sich diese verrufenen Häuser jetzt auch mal von innen ansehen. Und wir machen da eine Führung durch. Und die Vorbereitungen haben so, und es ging im Endeffekt darum, die Uneinnehmbarkeit dieser Häuser der Presse auch zu demonstrieren. Also wurden die Pressevertreter zum Beispiel aufs Dach hinaufgeführt oder auf den Dachboden, und es wurde ihnen dort gezeigt, dass da ein Labyrinth eingebaut ist. Und wenn jetzt die Sondereinsatztruppen übers Dach kommen sollten und sie dringen hier ein, dann verlaufen sie sich dann in den Labyrinth. Und wenn sie hier entlang kommen, dann gibt es da oben eine Falltür und da steht eine Waschmaschine und die fällt dann sicher runter. Und hier, wenn man läuft, da ist jetzt alles abgedunkelt und das sind grässlich große, viele Scherben auf dem Boden. Und so ich habe da noch ein bisschen bei den Vorbereitungen geholfen oder war mit eingespannt und das war eine super gute Aktion und die Presse hat dann natürlich CETA und Nordio geschrieben, was da alles für Todesfallen da drin sind. Das ist also wirklich, es wäre ganz schlimm, aber das Ziel wurde ja erreicht, ja, die Dinger wurden nicht also von Sondereinsatzgruppen dann angegriffen und eingenommen und letztendlich geräumt, sondern es hat gut geklappt. So. Bei einer anderen Aktion da ging es um eine Solidaritätsaktion für den letzten Hungerstreik der Gefangenen aus der Rote Armee-Fraktion. Also muss das 89 gewesen sein und kurz darauf haben sich die ja aufgelöst. Und wir waren jetzt an dieser Fraktion nicht so nah dran, aber wenn jetzt eine sinnvolle Aktion vorgeschlagen haben, um gegen die Isolationshaft der RAF-Gefangenen zu protestieren oder für die Zusammenlegung, sodass wir als politisches Kollektiv auch aktiv sein und in die bundesdeutsche Geschichte hineinwirken können, dann haben wir uns dem nicht verweigert. Und eine Aktion, die da vorgeschlagen wurde, war in Nürnberg gemeinsam das Ärztehaus zu besetzen und hinsichtlich einer Debatte, die zu der Zeit gerade lief, von diesen Ärztehausleuten, Chefs, also von den Ärzten zu verlangen, sie mögen erklären, dass Zwangsernährung Folter ist. Also dass sie sich gegen die Zwangsernährung von hungerstreikenden Gefangenen einsetzen. Und das war also jetzt die Aktion. Und da war es auch wieder so, und da denke ich, wie das dann letztendlich gelaufen ist, zeigt sich die Art von Militanz, die ich oder die wir damals bevorzugt haben. Wir sind reingegangen, haben möglichst viel Trara gemacht und diese Erklärung von den Verantwortlichen verlangt und hatten ein paar Häuserblocks weiter Posten stehen, die uns warnten, wenn die Polizei kommen würde. Sind vorher raus, bevor die Polizei kam, um uns alle zu verhaften oder sowas, weil es hätte ja auch Unterstützung einer terroristischen Vereinigung sein können, also ganz so ohne war die Aktion ja dann auch nicht. Ne? Wir sind alle vorher raus und in einen Park nebenan und haben uns auf die Wiese gelegt und unter die Leute, also und wir waren unsichtbar dann. Also wir lagen auf der Wiese, haben uns verteilt in kleinen Gruppen und waren unsichtbar. Nur eine Gruppe wollte sich noch effektiver einsetzen und hat beschlossen, eine kleine Demonstration zu 10 zu machen, mit Transparenz da weiterzulaufen. Die sind festgenommen worden, haben Stress gekriegt. Und es war dann auch eine harte Diskussion, ob wir uns jetzt da dann entsolidarisiert haben. Aber der Vorwurf trifft so nicht zu, weil wir haben in der Vorbereitung zu dieser Aktion die ganze Zeit gesagt, gehen wir rein, machen wir die Aktion, wenn es zu Ende ist, kein Stress. Wir gehen auf die Wiese und legen uns auf die Wiese und es hat prima geklappt. Also wir waren wirklich unsichtbar. Also weil es so gar nicht dem entsprochen hat, was die Polizisten sich vorgestellt haben, nach was sie suchen müssen. Also das, oder noch eine andere Aktion, das war ein paar später. Es war schon im Zusammenhang mit dem antirassistischen Kampf oder Engagement und so gesehen wahrscheinlich schon eher nur noch ein Abwehrkampf oder schon ein Abwehrkampf. vorher hatten wir bis zu einem gewissen Grad immer die Initiative und das hat auch unsere Attraktivität für nach außen hin ausgemacht. Die eine Aktion in diesem Zusammenhang möchte ich noch erzählen. Es sollte die Asylbundesstelle, die ist momentan oder die war vorher in Zirndorf, das ist ein bisschen außerhalb von Nürnberg, sollte nach Nürnberg reinverlegt werden in ein Wohngebiet, wo viele Unterprivilegierte auch wohnen und gleich noch ein großes Sammellager nebendran. Und wir wollten jetzt erstens diese Asylzentralstelle nicht und wir wollten zweitens dieses Lager, wo die Leute eingesperrt sind und kein Geld kriegen und nicht normal wohnen dürfen, nicht. Und drittens wollten wir aber natürlich auch das Gehetze von rechter Seite nicht. Und es war ja zu der Zeit eben schon weniger so ausgesehen, als wenn jetzt in 2-3 Jahren alles paletti sein würde, sondern da war vorher die großen Pogrome in Hoyerswerda und Rostock, wo Faschisten Ausländerheime attackiert hatten, unter dem Beifall von großer Gruppen aus der Bevölkerung oder von vielen Leuten aus der Bevölkerung. Und nur noch im Zusammenhang mit der Militanzdebatte, es gab viele Demonstrationen der Autonomen, die immer nach demselben Schema abgelaufen sind, eng zusammen, am besten in Ketten laufen, außen zum Schutz Seitentransparente, damit die Polizei nicht reinkommen und Einzelne verhaften kann. Außenrum dann, um diese gefährlichen Autonomen auch möglichst von der Bevölkerung sichtbar, also abzuhalten, zu trennen, die Trennung sichtbar zu machen, ein Spalier von Polizei und so in der Mitte vielleicht noch ein Lautsprecherwagen. Und wir hatten dann auch die Militanz ein bisschen anders praktiziert. Wir haben uns aufgestellt, wie immer, Lautsprecherwagen in der Mitte, sind losgelaufen und hatten das Spalier um uns und sind dann plötzlich ausgestürmt. Das Spalier war nur noch um den Lautsprecherwagen. Alle Leute sind raus, haben an Wohnungen geklingelt, Flugblätter verteilt und mit den Leuten, die dort gewohnt haben, über das kommende oder letztendlich dann doch nicht gekommene Ausländerheim dort diskutiert. Und dazu war noch eine kleine Gruppe unterwegs mit einem großen braunen Buch. Und wenn jetzt aus diesen zum Teil unterprivilegierten Bevölkerungsschichten, damit war schon zu rechnen, auch ausländerfeindliche Sprüche kamen, und die kamen dann eben auch. Dann kam jemand zum Lautsprecherwagen mit dem braunen Buch und es wurde durchgesagt, hier, der Herr so und so wohnt da und da und der hat gerade das und das gesagt und das schreiben wir jetzt in unser braunes Buch. Also so. Ja, jedenfalls die Polizei war da auch ziemlich perplex, dass sie da den Demonstrationszug umstellen wollten und plötzlich war er nicht mehr da oder so. Ja. Die Militanz steckt an und wurde zum Beispiel, also man hat das Gefühl, die Militanz steckt an, breitet sich aus, war jetzt in Baggersdorf zum Beispiel ganz deutlich so, aber auch in Häuserkämpfen. Man hat das Gefühl, dass die alternativen Lebensformen auch Anklang finden, bis zu einem gewissen Grad interessant gefunden werden. Und 1968 war die Kommune 1, und sozusagen die erste oder wie auch immer, oder da fing das an, aber das war jetzt dann 20 Jahre später schon ein bisschen anders. Und ist es jetzt also nochmal eine oder zwei Generationen später auch wieder anders. Also das ist jetzt, es ist ja wahrscheinlich nie so, dass das, was man da erstrebt, dass sich das dann eins zu eins umsetzt. Aber in Form eines dialektischen Prozesses geht es in die Zukunftsgestaltung sehr wohl ein. Und es gibt heute mehr alternative Lebensformen, es gibt schon fast keine Familien mehr. Also, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt als Erfolg der Autonomen und der 68er zu werden ist. Ja, nee, eher nicht.
Der große Rekord.
Wir sind hier aus der ersten Zeit herausgekommen. Die Immunität wird jeder gefunden, aber sie wird gesucht. Und naja, wenn du so individuell bist, dann ist es schwer, die Immunität zu suchen. Das ist schwer.
Also, ein paar kleine Erfolge, denke ich, sind da schon im mikropolitischen Bereich zu verzeichnen. Vielleicht nochmal mit den Bedingungen, die sich auch...
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass du vielleicht bald zum Ende kommst, ja. Vielleicht, damit wir dann vielleicht diskutieren ein bisschen noch können.
Ja? Diskutieren müssen wir auch.
Ach so, ne? aber es ist halt...
Ja, also kann ich mal eine Zwischenfrage stellen?
Ich mache noch ganz kurz zu Ende. Ich bin gleich fertig, okay? Auf zwei Ebenen haben sich auch die Bedingungen geändert, gegenüber 68 und auch gegenüber den 80er und 90er Jahren, wo ich jetzt bei den Autonomen aktiv war. Das eine ist, es gab noch die Systemkonkurrenz und den real existierenden Sozialismus. Und auch wenn wir den scharf kritisiert haben und direkt inbrünstig kritisiert haben, und so war es doch unter der Hand so, dass in dieser Systemkonkurrenz der Kapitalismus jedenfalls, oder wie man das jetzt bezeichnen will, der hiesige Block doch auch ein menschliches Gesicht zeigen musste. Also er konnte jetzt nicht ganz nackt die militärische Potenz zur Geltung bringen, zum Beispiel. Er musste schon sich einen demokratischen Anstrich geben. Und mit der momentan immer stärker werdenden Systemkonkurrenz, mit der neuen, ist es möglicherweise so, dass dann, wenn es so weitergeht mit dem islamischen Faschismus versus bürgerlicher Demokratie, dass dann möglicherweise der islamische Faschismus die Rolle übernimmt, dass die bürgerliche Demokratie auch weiterhin sich ein bisschen menschlich wird zeigen müssen. Das andere ist das jetzt in Deutschland gewesen mit dem Sozialabbau. Also es haben viele Leute von Sozialhilfe gelebt, oder die Löhne waren halbwegs gut und es gab viele Halbtagsstellen und entsprechend gab es viele Berufsrevolutionäre. Und wenn das Sozialhilfe und Arbeitslosengeld gekürzt wird und es gibt kein BAföG mehr und Studiengebühren werden eingeführt und so weiter, gibt es entsprechend weniger Berufsrevolutionäre. Und ich glaube, das kann man auch als Art Gesetzmäßigkeit verstehen. Also entweder man will, dass die Leute genug zum Fressen haben, genug Muße, um nachzudenken, sich zu treffen, zu diskutieren, dann gibt man ihnen genug Geld. Oder man lässt sie tendenziell verelenden. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Ja. Und schön wäre schon, wenn wir wieder dahin kämen, dass man jetzt nicht bloß so abstrakt, okay, ich kann mir jetzt vorstellen, es kommt jetzt irgendwie darauf an, für die Kinder geeignete Bedingungen zu schaffen, sondern wenn wir auch wieder an uns selber denken könnten. Also, dass wir dann noch was davon haben. Und bei diesen alten revolutionären Bewegungen, die eben deswegen welche waren, weil da die Leute die Revolution wollten und für nötig erachteten, das lässt sich beides noch relativ gut kommunizieren heute, aber eben auch für möglich hielten, als dritten Punkt. Also, wenn diese drei Punkte zusammenkommen, dann ist einer, das ist übrigens Ches Definition eines Revolutionärs, dann ist einer Revolutionär, wenn er die Revolution will, wenn er sie für nötig hält und wenn er sie auch für möglich hält. Und es gab solche Zeiten und diese Zeiten sind heute momentan nicht. Und dann finde ich es aber schon ziemlich beschissen, diesen alten Zeiten so hinterher zu treten und auf sie drauf zu hauen, weil dieses die Revolution wollen und auch für möglich halten, ist so ein intensives und vielschichtiges Lebensgefühl und da passieren natürlich viele Fehler und das, da kann man viel hinterher kritisieren, aber man soll so einer Bewegung nicht im Nachhinein jetzt pauschal irgendwie die Ernsthaftigkeit der Reflexion absprechen oder sowas. So viel mal im Moment. Danke.
Danke, Viktor Halk. Ja. Die Diskussion ist nicht eröffnet. Oder Fragen, Anmerkungen? Du hattest eine Frage, Oliver.
Ja, die bezog sich gewisserweise auf das Stichwort Berufsrevolutionär. Also mir ist nicht ganz klar geworden, wie weit er wirklich davon ausgeht, weil du hast dich immer so ausgedrückt. Wir wollen, dass sich die Verhältnisse ändern. Ja, wir wollen das irgendwie in der Welt abschaffen. Als ging es wirklich darum. Also ich bestreite im Nachhinein, ich glaube, das müsste irgendwie jeder Meinung bestreiten, dass es damals wirklich sowas gab wie in der revolutionären Situation. Ja, in der es im Nachhinein immer noch glaubhaft nachvollziehbar möglich gewesen sei. Also so wie du dich ausdrückst, müsste man ja sagen, die Produktionsbildung zu übernehmen. Dass das darauf hinausläuft. Ja, na sicher. Sonst Produktionsmittel.
Wolltest du zu verstecken, wäre auch dran.
Also eben nicht den Staat zu bestimmten Lockerungen oder Hilfeleistungen der Welt oder sowas zu zwingen, ja. Sondern dann die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Mhm. Und damit hat es doch irgendwann mal aufgehört, denke ich. Also spätestens da, wo du sagst, wir sind dann in so einer Position der Passivität gerutscht. Ja. Wir konnten vielleicht keine Akzente mehr setzen, sondern mussten bloß noch bestimmte Bestände wahren. Also konnten nicht mehr aktiv sein, haben dadurch auch an Attraktivität verloren. Da muss doch sicherlich auch der Punkt gekommen sein, wo ihr diese ganzen Fragen bedacht habt. Und als vielleicht auch unrealistisch erkennen musste.
Naja, aber das im Nachhinein jetzt irgendwie feststellen, dass irgendwas scheitert oder gescheitert ist und dass da der und der Fehler gemacht wurde, das ist ja immer recht einfach. Also, wenn man in der Dynamik drinsteckt, und dann ist eben für mich schon der große Unterschied, ob man es für möglich hält, dass es wirklich grundlegend in der nächsten Zeit was tut oder nicht. Und es ist sicher nicht mit der Wiedervereinigung zum Beispiel oder so von einem Tag auf den anderen umgekippt und vorher kriegt man es für möglich und hinterher nimmer, sondern das war ein gradueller Prozess.
Kannst du mich fragen, wie ernsthaft ihr das wirklich gemeint habt?
Ja, schon.
Stichwort Übernahme, Produktionsmittel, ja, die Macht in die eigene Hand zu nehmen.
Na, das mit dem, also ich habe schon unter anderem auch angedeutet, dass was jetzt Macht eigentlich ist, dass das jetzt ja auch noch umstritten war. Oder dass es unterschiedliche Verständnisse von Macht zum Beispiel gab. Oder wie jetzt auch mit dem Kapitalismusproblem letztendlich fertig geworden wäre, das war natürlich, da bestand keine Einigung drüber. Dann probiert man halt das ein bisschen und das und dann sieht man schon, wie es läuft. Also so hätte ich es jetzt eher verstanden.
Man macht im Sinne von Ermächtigung, ja, diese Aufgabe zu übernehmen. So sieht es auch.
Naja, also du legst jetzt, also es war ja nicht so, dass die Autonomen jetzt alle eine profunde marxistische Grundbildung hatten, so wie du.
Ich habe den
Also dass es auf jeden Fall darauf ankommt, die Produktionsmittel zu übernehmen oder wie halt die üblichen, also wie die Orthodoxie eben vorschreibt. Ich denke, das gab es 68, eine große Fraktion, das gab es auch zu meiner politisch aktiven Zeit, eine große Fraktion, die das so gesehen hat. Und ich stehe der Fraktion auch nahe und habe auch gesagt, dass Marx meiner Meinung nach zum Verständnis der eigenen Situation ein gewisses Mindestinventar zur Verfügung stellt. Aber wie es praktisch aussehen würde, da waren wir jetzt nicht, da ging es jetzt nicht darum, wir suchen jetzt genug Leute zusammen, beschaffen die Waffen und dann machen wir die klassische Revolution mit den Polizeiwachen und den Radiostationen und dem Parlament und dann müssen wir bloß noch diskutieren, ob wir die Industriellen an die Wand stellen oder umerziehen. Also ich meine, so haben wir jetzt nicht geredet. Es war durchaus möglich, dass wir den Staat in seiner Rolle als das schlechte Bestehende stützend und die Privilegien schützend einfach gründlich desavouieren können, sodass das einfach das Ganze in sich zusammenfällt, ohne dass es jetzt von daher war nicht klar, ob wir jetzt dann die Produktionsmittel übernehmen oder in die eigenen Hände nehmen oder den Staatsapparat, sondern es war schon eher offen. Es war nur so ein allgemeines Gefühl, dass das in den nächsten Jahren möglich sein würde, dass sich auf der Welt so massiv was tut, dass halt zum Beispiel erstmal das ganze Elend abgeschafft wird und auch die blutigen Diktaturen sich nicht mehr halten können, etc. Und als Vorbedingung für etwas anderes, dass die Menschheit überhaupt erstmal in eine richtige Geschichte eintreten kann. Also so haben wir das ja eher verstanden. Aber wie das jetzt, ich würde auch sagen, dass ich inhaltlich in keiner Weise jetzt irgendwie Renegat bin gegenüber damals. Also ich muss jetzt da in keiner Weise Abstriche machen. Nur eben nach Ches Revolution halte ich es im Moment nicht mehr für möglich. Also ich will die grundlegende Änderung, ja, ich halte sie für nötig, dass die Menschen sich nicht weiter von einem Wirtschaftssystem diktieren lassen, was in sich auf Expansion ausgelegt ist und von daher immer die Leute aneinander krachen lässt und immer wieder Kriege und von der immer stärkeren Umweltverschmutzung, Ressourcenverschwendung etc. ganz zu schweigen. Die Leute fallen raus, weil es produktiver wird, es braucht gar keine Leute mehr zum Arbeiten und. Also also sich davon diktieren zu lassen auf der Erde, dass sich die Menschen davon diktieren lassen, halte ich weiterhin für nötig, dass das aufhören muss und würde ich mich auch weiterhin mit allem, was ich habe, dafür einsetzen. Ich halte es nur momentan subjektiv nicht für möglich, so jetzt in Kürze da was zu bewegen. Und eins wollte ich ja eigentlich auch noch schon ziemlich dringend loswerden und eigentlich schon in meinen Vortrag kurz einbauen, in Bezug aufs Märtyrertum. Also wir haben, ich denke, die Linke oder die Progressiven oder so, die sind durchaus bereit, Risiken einzugehen und persönlich geschädigt zu werden, auch bei einer Aktion oder im Bau zu gehen oder in Häfen, wie es halt irgendwie hier heißt, oder persönliche Folgen, also persönlich Folgen, negative Folgen davon zu tragen und sich für diese Sache einzusetzen, aber das ist nie das Ziel. Und das ist schon auch ganz wichtig zu diesem Ungeist, im Verhältnis zu dem Ungeist heute. Also wir haben jetzt auch nach Leuten, die bei einer Straßenschlacht, wo es um besetzte Häuser ging von der Polizei, auf die Straße gejagt und überfahren wurden. Und wurde dann ein besetztes Haus hinterher nach denen benannt, zum Beispiel um denen zu gedenken. Und so gesehen war der jetzt dann auch ein Märtyrer, ein linker Märtyrer. Aber es ist ein Unterschied ums Ganze, weil er hat es nie drauf angelegt. Das wollte ich jetzt bloß nochmal klarstellen, diesen Unterschied. Also im Verhältnis zu diesem faschistoiden Ungeist, der da heute so getrieben wird, so oft.
Was hat sich geändert, dass du es jetzt nicht mehr für möglich hältst, im Gegensatz zu damals?
Ja, ich denke eben, dass im Endeffekt mit dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus und dem Entstehen der einen Welt und dem globalen Kapitalismus es keinerlei Spielraum mehr gibt. Solange es noch die zwei Blöcke gab, konnte man lavieren sozusagen, hat einen bestimmten Spielraum gehabt, hat auch davon profitiert, dass beide sich attraktiv darstellen wollten. Nachdem das zusammengekracht ist, ist es mehr umgeschwenkt in Richtung die Deutschen wollen ihren Kuchen von der globalen Wirtschaft und sehen sich dann als kümmern sich nur um ihren Kram und so geht es in jedem Wirtschaftsraum und in jeder Nation und das war jetzt schon das mit dem Stichwort, es gibt heute keine großen Erzählungen mehr. Wo ich am Anfang drauf mich bezogen habe. Nur, dass das halt dann kleine Erzählungen sind, die es immer noch gibt. Und außerdem haben wir damals jetzt, sind wir nicht in einer Erzählung oder einem Traum nachgejagt, sondern wir dachten, wir leben das bessere Leben vor, so gut es geht. Also wir sind jetzt nicht die Avantgarde und sind jetzt nicht schon der neue Mensch, aber wir arbeiten dran, sozusagen. Das steckt an und verbreitet sich und wird irgendwann in Kürze handfeste Konsequenzen auf der ganzen Welt haben. Also so. Und was hat sich konkret geändert? Eben einerseits die Systemkonkurrenz, andererseits ist jetzt auch die eine Selbstanalyse im Nachhinein von den deutschen Autonomen gewesen, eben das mit den Sozialhilfe ist gekürzt, sie haben arbeiten gehen müssen, konnten sich nicht mehr um die Revolution kümmern. Also so böse Selbstanalyse hinterher auch. Das hat sich auch geändert mit Hartz IV in Deutschland. Und im Umkehrschluss will ich weiterhin lieber in einem Land leben wie hier, wo die Masse und auch die armen Leute wenigstens halbwegs genug haben. Also durchaus nicht nur aus humanistischen Gründen, so im engen Sinn, oder gar aus keynesianistischen Gründen, also Massenkaufkraft stärken, dann ist der Wirtschaft gut geht, sondern durchaus die Leute, ich will dahin kommen, dass jeder Mensch so viele Ressourcen hat, dass er einen Kopf machen kann, Muße hat und nicht nur hackelt sein Leben lang und sonst so liegt. Keinen vernünftigen Gedanken kommen.
Okay, es tut mir wirklich leid, aber wir müssen dann, weil ich bin eh schon im Verzug, man kann ja gerne bleiben. Herren, mit Herrn Hahn um. Ja. Danke, also ich sehe, man sieht ja da die Leute, die hier durchgehalten haben, die vier Vorträge. Und